Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und wie gewohnt immer wieder in dieser... Oh nee, wir sind in der Dreierrunde heute. Bernd Schwickrath ist mit dabei. Guten Tag.
Guten Tag.
Und wer ist denn das da? Den kenne ich doch. Nimm mal die Hände vom Gesicht weg. Der sieht frisch aus, der Typ. Sebastian Böhm.
Hallo. Wollen wir über die vier Eishockey-Bezüge bei Oppenheimer reden?
Ja, mach mal, weil ich war ja drin, du hast es ja vorher schon geschrieben, dass der Film sei ein Fest für Eishockey-Fans und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will der? Also klar, dass da irgendwas explodiert und viele Männer eine große Fresse haben und Kriege führen, das kann ich noch irgendwie herleiten, aber sonst?
Also mich würde nur interessieren, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mich würde interessieren, wer spielt Thomas Oppenheimer in diesem Film?
Ja, das wäre der Einzige. Thomas Oppenheimer
ist der Einzige, der mir einfiel. Nummer eins. Ja. Da bin ich tatsächlich gestern überhaupt nicht drauf gekommen. Das hat mir jemand anders verraten müssen. Grüße an Roman Hollermus. Also die Geschichte von Thomas Oppenheimer ist verfilmt worden. Finde ich cool. Ja. Völlig underrated Spieler. 2 Game-Winner mal bei einer Weltmeisterschaft geschossen. Fast Point per Game bei einer Weltmeisterschaft. Thomas Oppenheimer dann leider Karriere zu früh beenden müssen.
Also hat er die Welt verändert, kann man sagen.
Einem Spiel... Über die Eiswehr in Berlin und ja, richtig, Prometheus, so war ja auch damals, Prometheus war ja sein Spitzname auch. Okay.
War kein One-Hit-Wonder, oder? Thomas Oppenheimer. War kein One-Hit-Wonder.
Auf keinen Fall.
Okay. Two-Hit, war ja auch noch danach.
Danke, gesagt. Okay, die tellen da runter diese 2 Minuten, bevor die Bombe in Los Alamos hochgeht. Ja. Und da gibt's eine Figur, ja, also bei diesen, wirklich der Film ist ja bis in die letzte Nebenrolle mit Oscar-Darstellern besetzt und gibt's eine Figur, die taucht nur in dieser Sequenz auf und hat da 3 Sätze oder so. Man denkt sich, hä, wer ist es? Ist der davor schon mal aufgetaucht? Keine Ahnung, kommt aus dem Nichts. Und ich habe mir gedacht, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Warum hat er so eine Narbe im Gesicht? Wer ist es? Ja. Und dann bin ich aus irgendeinem blöden Grund, habe ich gedacht, das ist Brandon Prust. Aber nein, es ist ein anderer Goon von den New York Rangers gewesen. Sean Avery spielt in diesem Film mit.
Und ernsthaft?
Wirklich? Ja, ernsthaft. Der sitzt da in diesen Baracken da und sagt irgendwie 2 was übers Wetter und dann war es das wieder. Sean Avery spielt in
der wäre nicht aufgefallen.
Und fuchtelt irgendwie einem sonst mit dem Schläger die ganze Zeit vorm Gesicht herum und stellt sich hin und fuchtelt zum Schläger rum oder mit einer Waffe. Fuchtel.
Genau. Der zweite Eishockey-Bezug ist ein bisschen konstruiert, aber es gibt eine Figur, die gar nicht so unwichtig ist in dem Film, die heißt Hawkhorn Chevalier, also auch natürlich ein Menschen, den es tatsächlich gegeben hat, Kommunist. Und Hawkhorn Chevalier ist ja wohl der beste Second-Round-Pick-Name, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Hawkhorn Chevalier, drafted 1984, 2. Runde von den Hartford Whalers.
Ja. Und er wollte eigentlich nach Quebec, aber das war ja das krasse Ding damals.
Und dann eine letzte Stunde, unfassbar langweilig, unfassbar boring dieser Film. Diese ganze Gerichtsscheiße da, die wirklich niemand nachvollziehen kann außerhalb der USA.
Ich fand es auch ein bisschen anstrengend.
Wirklich anstrengend, wo ich denke, bitte, ist gut jetzt.
Weil aber ich muss zugeben, das mache ich sonst nie. Ganz kurz, das mache ich sonst nie, aber ich habe es auf die Uhr geguckt und gedacht, wie lange geht's denn jetzt noch? Und da habe ich gesagt, Alter, noch eine Stunde? Boah.
Ja, ging mir original genauso. Als der Film dann endlich vorbei war und großes Aufatmen meinerseits und auch bei meinem Kumpel, mit dem ich das anschaue, sagt hinter mir einer so ganz ergriffen, das ist der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Und ich sehe, so, ja, okay, war erster
Film, oder? Hast du nicht so viel gesehen?
Naja, egal. Und der vorsitzende Richter, der da mit dabei ist, sieht original aus wie Brian Burke. In der Mitte, weißhaarig, hätte auch original Brian Burke sein können. Okay, Oppenheimer durch, lass uns über Eishockey reden.
Hat der noch einmal, also der Richter sitzt mit so abgelöster Krawatte und aufgeknüpftem Hemd sitzt er da wahrscheinlich, oder? Ja. Und weiße Haare, das ist Brian Burke. So. Ja. Dann lass uns über Eishockey sprechen, also wirklich über Eishockey sprechen und nicht über Thomas Oppenheimer, sondern über ja, Patrick Reimer sprechen wir nicht mehr, ne? Aber über das, was so in Nürnberg seitdem passiert ist oder passieren wird. Wir wollen ein bisschen auf die Ice Tiger schauen und dann natürlich wirklich One-Hit-Wonder, also nicht Thomas Oppenheimer, kein One-Hit-Wonder, aber so ein bisschen über One-Hit-Wonder im Eishockey sprechen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, so ein Roundtable zu machen und Sebastian sich die Ehre gibt, die große Ehre gibt, hier mit dabei zu sein. Und natürlich auch mal so ein bisschen ein übergeordnetes Thema, wo er seine Hawkhorn Chevaliers oder sonst was auspacken kann. Sebastian, da ist ein Parkplatz leer, oder? Jetzt vor der Arena. Irgendwie ist mit PR und 17 oder so im Autokennzeichen, das steht da nicht mehr. trotzdem noch Wehmut, oder? Auch wenn wir nicht über Patrick Reimer nicht nur sprechen wollen. Aber ich meine, wir sprechen natürlich über die Lücke, die er hinterlässt und wer sie füllen kann.
Ja, also ich glaube, dass es natürlich ein Thema sein wird, vor allem, weil wir es halt auch zum Thema machen werden, sehr lang auch noch zum 22. September, wenn dann sein Trikot und das Hallendach gezogen wird. Aber ich weiß es gar nicht, ob das intern in der Mannschaft so ein großes Thema ist. Kann ich tatsächlich noch nicht beurteilen. Die Geschichte habe ich auch noch nicht gemacht, die mache ich erst nach meinem Urlaub in 3 Wochen. Da unterhalte ich mich mal mit Markus Weber und so, seinem weiß ich nicht, ist das schon offiziell? Seinem eventuellen Nachfolger als Kapitän der
Nürnberger Eistiger. Hast du letztes Jahr schon gesagt. Hast du letzte Saison schon gesagt, oder? Dass der es wird.
Genau, aber es gibt halt so, und das war halt einfach sehr auffallend, weil es wirklich immer so war. Du fährst auf diesen Parkplatz und da stand immer dieser alte, zunehmend abgeranzte BMW. Also die, man muss dazu wissen, die kriegen ja Dienstautos und wenn sie aber keinen Bock haben auf einen, was hatten die in den letzten Jahren, Mercedes, BMW, dann können sie das Geld quasi anderweitig verwenden und dann was kaufen sich solche jungen Menschen, natürlich irgendwelche, auch nicht so ganz dick wie vielleicht beim Fußball, aber es sind schon dicke Karren, die da manchmal rumstehen. Und er ist halt immer wirklich immer mit seinem alten BMW da angereist mit der Nummer und der stand halt einfach immer da. Und jetzt fahre ich da das erste Mal hin und dann steht er halt einfach nicht mehr da. Aber gute Überleitung, weil daneben stand nämlich ein weiteres sehr altes Auto, so orangefarbener Porsche 924. Ja, also dieser, was, wie hat man den damals genannt? Was, der Volks-Porsche oder sowas? Also
ja, ja.
Nicht ganz so motorisiert wie ein 911er, auch nicht wie ein 944er, aber halt wirklich so, es war einfach halt einfach ein Porsche. Und Berliner Kennzeichen, wer ist es? Man kann es an dem Kennzeichen dann auch noch, weil die Initialen CB dann auch noch mit dabei sind, Konstantin Braun. Und,
Tine Braun, ne?
Also was für ein Übergang, was wäre das für ein Einstieg in einen 80-Teiler, den man da drüber schreiben könnte. Genau, der nimmt tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen seinen Platz ein. Der wird natürlich nicht Kapitän, wahrscheinlich hat er nicht einmal einen Buchstaben auf dem Jersey, aber diese Verpflichtung ist natürlich ganz klar in diese Richtung, dass da ein Vakuum entstanden ist in Sachen Leadership und Führungsqualitäten und Erfahrung. Und ich war am Anfang skeptisch, was diese Verpflichtung anging. Jetzt habe ich mich mit ihm unterhalten und wow, also ich glaube, das war richtig klug von Stefan Usdorf, muss dazu wissen. Ne? Stefan Usdorf, Tine Braun waren zusammen in der Kabine gesessen. Stefan Usdorf bezeichnet Konstantin Braun als Freund auch, was ich auch erstaunlich finde, dass er Sportler dann so offen zugibt. Das ist nur mal so. Also sind Kumpels und er holt seinen Kumpel nach Nürnberg, weil er halt wahrscheinlich weiß, was der dieser Mannschaft geben kann. Und Stefan Usdorf hat zweimal nach den Spielzeiten, nach den letzten, gesagt, dass ihm das eigentlich total missfällt, wie hier gar nicht so erfolgreiche Spielzeiten gefeiert werden. Also es war ja beides mal sehr, sehr emotional, wie das da zu Ende ging. Einmal hat Tom Rowe sofort die Meisterschaft ausgerufen, dann für die nächsten 2 Jahre. Das wird er wahrscheinlich auch bereut haben, mittlerweile diesen Satz. Und dann eben der Patrick Reimer-Abschied dann jetzt im Frühjahr. Und es war, ist dem Sportdirektor immer missfallen, wie zufrieden oder, ja, weiß nicht, einfach zu emotional mal aus dieser Saison. Es geht auch keiner einfach sagt, okay, das geht einfach nicht. Da muss irgendwann mal mit sein, da muss auch mal Finale drin sein. Warum auch nicht Halbfinale? Die sind alle sehr ehrgeizig da und dann war es halt einfach vorbei. Aber so wirklich keiner hat sich drüber geärgert. Und ich glaube, da hat er auch so ein bisschen darauf geachtet bei der Auswahl der Spieler, dass man da vielleicht Leute nach Nürnberg holt, die nicht nur freundlich sind, die nicht nur nett sind und die nicht nur gute Kumpels sind, sondern die dann halt auch mal sagen, okay, fuck, 4 Spiele in Folge verloren, was ist denn los? Vor allem um die jungen Spieler da so ein bisschen einzufangen, weil bei denen geht es offenbar zu sehr nach oben oder zu sehr nach unten. Also die sind so stimmungsabhängig und um das Ganze ein bisschen zu leveln, glaube ich, ist Konstantin Braun auch nach Nürnberg geholt worden.
Okay, jetzt hast du irgendwie 17 Themen in einem Take angesprochen. Wir müssen das mal ein bisschen ordnen. Also erstmal finde ich,
weil ich nicht viel Zeit habe.
Also erstmal finde ich grundsätzlich, wie ist es ein Zwiegespalten, wenn man jemand sagt, die sind zu positiv rausgegangen. Ich finde, da muss man gucken, wer positiv rausgegangen ist. Die Spieler dürfen nicht gut gelaunt sein. Ich finde, die Zuschauer sollen aber positiv rausgehen, sonst kommen sie ja nicht wieder, ne? Also zumindest die Gelegenheit Zuschauer. Deswegen finde ich, und gerade wenn so eine große Persönlichkeit wie Reimer dann abhaut, dass man dann das auch zelebriert und ihm eine Ehrenrunde fahren lässt und sowas, auch wenn man gerade gegen Bremerhaven verloren hat, finde ich trotzdem sehr in Ordnung, ne? Aber gut, ich war auch nie Leistungssportler, deswegen habe ich da einen anderen Blick drauf. Aber grundsätzlich zum Thema Reimer weg, Mebus, den du auch immer als sehr wichtig für die Kabine bezeichnet, das ist weg, dann noch McLeod, Schofield, Welch, Sheehy, die natürlich jetzt alle nicht so lange da waren, aber zumindest auf dem Eis wichtige Rollen hatten. Und dann habe ich mir natürlich auch direkt gesagt, boah, da wird es ja mal ein ziemlicher Umbruch geben, so in der Kabine und also nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine. Und habe immer so gesagt, boah, wie will man das auffangen, wie will man das auffangen? Aber dann habe ich mir immer die Frage gestellt, ja, vielleicht ist das ja auch eine Chance. Also nicht, dass Patrick Reimer da ein Terrorregime gehabt hätte und alle unterdrückt hätte. Und jetzt jubeln die Leute, dass dieser böse schwarze Lord da weg ist. So meine ich das jetzt gar nicht. Aber trotzdem ist es ja auch für andere im Team eine Chance, so ein bisschen einen Schritt nach vorne aus dem Schatten zu machen, oder? Oder ist es nur negativ, dass Reimer weg ist?
Ja, natürlich ist es nur negativ, wenn du so einen Spieler hast, der einen Club so geprägt hat über so lange Zeit, gibt's ja in der DEL jetzt nicht allzu häufig, der wirklich bei überall, bei jedem beliebt war, und natürlich ist es nur negativ, vor allem hinterlässt ja auch sportliche Lücke, also der Mann hat ja mit 40 immer noch Leistungen gebracht, die halt 20-Jährige, 25-Jährige in diesem Team wahrscheinlich nie erreichen werden, und natürlich ist es erstmal nur negativ, aber so für das Gefüge einer Mannschaft, das war halt alles relativ klar. Also das war klar zementiert. Also die haben halt diesen einen Führungsspieler, der übrigens über sich selber gesagt hat, dass er ja auch nie der laute Anführer war, sondern der ist wirklich, es sind lauter so Phrasen, aber der Patrick Reimer ist jemand, der immer durch Vorbild geführt hat und der auch kein lauter Kapitän war, aber der einfach für eine hervorragende Grundstimmung da gesorgt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, wo man dann gesagt hat, okay, cool, dass sie sich hier alle wohlfühlen, cool, dass sie alle Spaß haben an ihrem Job, dass sie sich alle mögen, aber nicht cool, dass sie auch damit zufrieden sind und dann immer noch lachend rausgehen, wenn sie dann in den Playoffs verloren haben. Und ich glaube, das ist so, was man ein bisschen ändern will. Das ist, glaube ich, von niemandem als Vorwurf an Patrick Reimer zu verstehen. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber dass man das versucht, so ein bisschen als Chance zu sehen, dass da so alte Hierarchien dann irgendwie halt sich einfach verändern, das, glaube ich, ist schon ein Thema. Und Markus Weber ist ja auch einer, der diesbezüglich ja hervorragend dann da als Nachfolger passt, weil er ja, glaube ich, also wie viele Spiele sind es jetzt dann? Also 400, 500, irgendwie sowas für die Ice Tigers. Boah, es ist peinlich. Ich glaube, er macht relativ zu Beginn der Saison seit 500 Spiele für die Ice Tigers. Also auch eine absolute Identifikationsfigur, und der wird da reinwachsen, und danach wird man halt sehen, wie sich das dann verändert. Also du hast sicher Konstantin Braun, der einer der Führungsspieler werden wird. Das ist völlig klar. Das sieht man auch jetzt schon. Also so wie der, das ist so ein Menschenmagnet, ne? Also wenn der irgendwo wo rumsteht, dann kommen da andere dazu und sowas. Der ist witzig, der hat Humor, der scheißt sich auch nichts. Also dem ist auch halt vieles einfach egal, was einem vielleicht als 22-Jähriger noch nicht egal ist. Also die meisten wissen ja um seine Geschichte, die er auch mit sich trägt, über die er auch sehr offen redet. Also der Mann hat schon einiges erlebt. Meisterschaften, wirklich persönliche Tragödien und Abstürze, und hat sich immer wieder hochgekämpft. Und wenn man sieht, was er da in Bietigheim, wie viel Eiszeit hatte der, wie lange dauert er Eis gespielt? 60 Minuten, und er war irgendwie 58 auf dem Eis gestanden in Bietigheim. Und das wird sich komplett ändern. Natürlich wird er keine 25 Minuten mehr kommen da. Aber das wird ihm ja wahrscheinlich in seinem Alter auch noch gut tun. Und wenn er dann 18 Minuten auf dem Eis steht, wird er sportlich den Ice Tigers noch was bringen, aber halt vor allem auch abseits davon. Jetzt rede ich schon wieder über Konstantin Braun. Ich war einfach wirklich, ihr kennt alle diese kurzen Interviews, die man da so führt zu Beginn der Saison, und wie oft sind die wirklich, naja, also das liegt nicht nur an den Spielern selber, das liegt auch an einem selber. Man findet da irgendwie nicht so den richtigen Zugang und so und weiß dann schon immer, was die Antworten und so, versucht dann irgendwie eine Frage zu stellen, die ein bisschen anders ist, die geht dann schief, und dann ist man nach 10 Minuten froh, wenn das Interview wieder vorbei ist, also um es mal ganz ehrlich zu formulieren. Aber das war halt mit Konstantin Braun komplett anders. Also das ist wirklich einer, der auf alles einsteigt, humortechnisch, und der selber Geschichten erzählt und so. Also glaube ich, ist wirklich eine gute Verpflichtung da. Und ja, mal sehen. Ich glaube, also es ist total albern, aber ich glaube, dass in so Sachen Führungskultur oder Kultur in der Mannschaft muss man sich um die Eistigers diese Saison auch keine Sorgen machen. Da gibt es sicherlich andere Punkte, die man da ansprechen kann.
Okay, bevor der Herr Vetter jetzt reingeht, ergänze ich gut deine zwei Zahlen, die du haben wolltest. Herr Weber hat 498 Spiele für die Eistigers, macht also am großen Reimertag sein 500. Am Sonntag.
501. Ja,
501. Genau. Und Konstantin Braun hat letzte Saison 24:35 im Schnitt gespielt.
Ja, klasse.
Und du hast recht, ein Eishockey-Spiel dauert immer noch 60 Minuten, auch wenn du schon länger nicht mehr im Roundtable warst. Also daran hat sich nichts geändert.
Danke,
ne? Genau.
Ja. Danke, dass du das auch mal nachgeliefert hast.
Roundtable, Bernd, Sebastian, Christoph, Eishockey-Spiel 60 Minuten sind so die zwei Wahrheiten des Eishockeys, würde ich jetzt mal sagen. Und alle andere muss man halt darum bauen. Ne? Apropos drumherum bauen. Also jetzt haben wir natürlich den Konstantin Braun neu in der Verteidigung. Viel, viel Erfahrung. Und was wir gesehen haben jetzt auch in Bietigheim, dass eben die Leistung da auch noch passt, auch wenn der Mann ja auch schon 35 ist, ne? Also natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ja, was hat denn Ustorf sonst so darum gebaut? Also wir haben natürlich dort in der Verteidigung Ludwig Büström, den du, glaube ich, schon bei der Verpflichtung sehr, sehr interessant fandest. Sebastian übrigens aus Öwig, aus Örnsköldsvik. Jetzt werde ich wieder 100 Zuschriften bekommen, dass ich nicht richtig Schwedisch kann, aber ich sage es wieder. Ich bin kein Schwede.
Die selber keinen englischen Namen richtig aussprechen können. Die drehen völlig durch, wenn man einen schwedischen Namen falsch ausspricht.
Örnsköldsvik, also natürlich eine sensationelle Stadt mit aktuell Viktor Hedman, der da herkommt, mit dem Peter Forsberg, der da herkam, mit den Sedin-Zwillingen, die da herkommen, mit Magdalena Forsberg-Wallin, der Biathletin, die aus diesem Ort kommt, und eben Ludwig Büström jetzt neu bei den Nürnberg Eistigers und natürlich ja im Sturm Patrick Reimer, was Leadership anbelangt, aber Bernd hat ja auch schon ein paar Namen genannt von Spielern, die gegangen sind. Der deutsche Kern jetzt mit abgesehen von Reimer ist relativ gut erhalten geblieben, Sebastian, aber wie sieht es sportlich so vor der neuen Saison aus bei den Eistigers?
Boah, jetzt muss man aufpassen, ihr müsst mich bremsen, dass das jetzt 20 Minuten dauert und wir dann die schönen anderen Programmpunkte nicht auch noch machen können. Also Ludwig Büström ist eine Verpflichtung, der übrigens in seiner Heimatstadt tatsächlich mit Viktor Hedman im Sommer immer mal wieder trainiert hat. Gibt es schöne Fotos auch. Ob er mit Magdalena Forsberg trainiert hat, weiß ich nicht. Muss ich ihn mal fragen. Auch mit dem habe ich geredet. Unfassbar netter Mensch. Unfassbar netter Mensch. Einer, der, also woran merkt man das? Ne? Freundlich sind die eigentlich alle. Also gibt es jetzt keinen, der dann irgendwie sagt, der dann vermittelt, dass er überhaupt keinen Bock da drauf hat. Aber der hatte so ein zugewandtes Lächeln und er hat auch wirklich schöne Dinge gesagt, weil er jetzt 4 Jahre in Oulu war, in Finnland. Habe ich ihn auch gefragt, warum er eigentlich nicht nach seiner Nordamerika-Karriere, also relativ hoch gedraftet bei den Dallas Stars, dann irgendwie, weil die ja damals nur skandinavische Verteidiger geholt haben, die alle eigentlich, so Lindell und sowas, die alle jetzt nicht so ganz groß rauskamen dann da drüben. Und er eben Guard, dann AHL spielt, so ordentlich mitgespielt. Und dann ist er nach Finnland, weil er den Horizont
seiner Kinder erweitern will. Weil er keinen Bock
mehr auf Tageslicht hat. Genau, hat er dann auch gesagt, es war dunkel, diese 4 Jahre, sehr kalt. Und jetzt ist auch mal gut. Und deswegen will er einen Schalen in Nürnberg, das ist klar. Ja. Also diese Verpflichtung ist tatsächlich erstaunlich, weil Ludwig Büström überhaupt DEL und dann nicht München, Mannheim, Berlin, sondern Nürnberg, ist, glaube ich, ziemlich klar, was da passiert ist. Also die haben ziemlich viel Geld aus ihrem Etat dafür in die Hand genommen, weil sie eben gesagt haben, das ist das, was uns gefehlt hat. Ein Verteidiger, der 25 Minuten spielen kann, der in allen Situationen spielen kann, der aber vor allem das Powerplay organisieren kann, der in der letzten Minute auf dem Eis steht, egal wie der Spielstand ist, so einen gab es schon sehr, sehr lang nicht mehr und die Vergleichsgröße hier, so ein bisschen Frederik Eriksson, der dann in Köln-Straubing auch noch gespielt hat, der zweimal in Berlin hat und eigentlich so der letzte richtige Nummer 1 Verteidiger war, also no pressure, aber Ludwig Büström soll halt hier wirklich ein herausragender DEL-Verteidiger werden. Genau deswegen hat man ihn geholt. Und das erklärt dann auch so ein bisschen die Abwehr, die solide ist, die sicherlich gut funktionieren kann. Aber nur, wenn Ludwig Büström eben auch dieser herausragende Powerplay-Verteidiger ist. Wobei ich glaube, er ist einfach kein Powerplay-Spezialist. Ich glaube, es ist wirklich einfach so. Es ist kein Nick Bählen, sondern es ist, glaube ich, wirklich einer, der halt ein sehr guter Verteidiger sein soll in allen Situationen dann. Und ja, was hat man dazu noch geholt? Ja, sonst ist ja die Verteidigung relativ klar geblieben. Den Sturm finde ich total interessant. Ich glaub,
da aber da sind natürlich auch Leute weg, ne? Also wenn wir mal sehen, wer da alles weg ist, da sind ja schon Spieler weggegangen, die jetzt auch in den wichtigen Situationen auf dem Eis standen, ne? Die Überzahl gespielt haben, die in den vorderen Reihen auch gespielt haben. Jetzt nicht alle, ist nicht so, als wäre da irgendwie komplett die Top 6 weg, aber ich, wenn ich so, also als dann so kam McLeod noch weg und da habe ich auch gedacht, wow, also für Nürnberg, ja, es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, Transferfenster oder Sommer, da hat eine Mannschaft schon mal weniger verloren, ne? Also wenn du guckst, der Topscorer ist weg, dann natürlich automatisch mit Reimer der Dritte, Schihi war Fünfter, Schofield Sechster, das heißt von den Top 6 Scorern aus der vergangenen Saison sind genau noch 2 da. Ne?
Also erstens mal glaube ich, das Lustige ist, dass Sportdirektoren das ja tatsächlich so machen. War ich auch überrascht, dass Stefan Ustorf das so macht. Der redet auch darüber, dass wer da 1-1 jemanden ersetzen soll. Ich glaube, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil so eine Dynamik entsteht ja irgendwie anders. Ne? Gibt's ja auch dann.
Ja, aber es gibt ja auch Planstellen im Kader. Der wird ja auch sagen,
dass richtig. Genau, so richtig. Aber diese Planstelle heißt ja nicht 25 Tore, sondern die heißt ja dann Center, der soll mit dem zusammenspielen. Genau. Und das sind ja die Gedanken, die sie sich dann machen. Und die hat er sich ja auch gemacht. Und also selten, dass ich das erlebt habe, dass irgendwie eine Aufstellung eigentlich so klar ist wie in dieser Saison. Also Fox, Stoer, Ustorf werden wahrscheinlich zusammen spielen. Schmölz wird mit Cole Mayer spielen, Neuzugang aus der Organisation der Winnipeg Jets, der aber nie bei den Winnipeg Jets gespielt hat.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Was? Ich habe nie gehört, dass jemand lange bei den Winnipeg Jets im Kampf ist.
Ja, es ist sehr interessant, weil er diesen Spieler schon lang beobachtet hat. Warum? Weil er halt immer wieder Gawanke beobachtet hat, damals noch eher für die Eisbären, nicht so sehr für die Eistigers. Und da ist er eben immer auffallend. Kantiger Mittelstürmer, völlig anderer Spieler als Gregor McLeod, aber vielleicht auch mit Qualitäten, die Gregor McLeod nicht hatte. Ansonsten ist es ja, also rein offensiv ist McLeod einer der herausragenden DEL-Spieler von dem, was er kann. Und natürlich ist es ein großer Verlust, nur muss man halt dann sehen, was man dann da bekommt. Vor 2 Jahren kannte niemand Gregor McLeod, also wirklich absolut niemand. Und wenn man auf seine bis dahin die Vita geschaut hat, dann war das auch nicht beeindruckend. Ne? Also das ist einfach die Entwicklung, die er da gemacht hat. Und man hat in Nürnberg mittlerweile großes Zutrauen in Stefan Ustorf und dessen Arbeit. Fleischer wird dann in der Reihe spielen. Dann hat man eine vierte Reihe, die keine vierte Reihe ist. Also wer die letztes Jahr hat spielen sehen mit Hede, Leonhardt, Lobach, alle noch jung, die werden sich alle weiterentwickeln. Kann natürlich auch sein, dass so eine Art Sophomore-Slump dann irgendwie kommt. Aber das ist eine Mannschaftsreihe, die du immer aufs Eis schicken kannst.
Genau, aber da wollte dann, die Frage habe ich mir auch für dich aufgeschrieben. Von wem erwartest du denn den größten Sprung von diesen ganzen jungen Leuten? Weil sind ja schon einige, ne? Also Nürnberg hatte ja vergangene Saison die Mannschaft mit der meisten Eiszeit für U23-Spieler und das kann man loben, tun wir ja auch, ich finde das ja auch gut, aber es ist ja kein Selbstzweck, ne? Also man will ja, klar, einerseits muss man die U23-Regel einhalten, sonst würden es viele auch gar nicht machen, aber man erhofft sich ja von diesem mehr an Einsatzzeit natürlich auch eine Entwicklung. Was glaubst du, wer von denen letztes Jahr die größte Entwicklung gemacht hat und dieses Jahr die größte Entwicklung macht?
Also das ist ja in Nürnberg, die werden gelobt dafür. Die werden gelobt auch für die Performance auf dem Eis. Es kam aber gar nicht so viel dabei rum. Ne? War auch irgendwann ein relativ großes Thema. Ne? Also so ein richtiger Scorer war da ja nicht dabei. Fleischer hat sogar wesentlich weniger Tore geschossen als in dem Jahr davor. Hat dann trotzdem immer wieder Nationalmannschaftseinladungen bekommen und sowas. Aber ich glaube, Leonhardt, Lobach, Hede wird trotzdem einfach eine Reihe sein, die aufgrund, also die wird ihnen immer was bringen, ne? Weil die immer arbeiten. Es ist die Frage, wie effizient die dann werden. Und ich glaube schon, dass das mit der Erfahrung dann dazukommt. Aber ich glaube, um die Reihe muss man sich keine Sorgen machen. Also wenn die dann mit 20 Punkten alle rausgehen, dann mag das für sie persönliche Enttäuschung sein und auch so, wenn man so von außen drauf schaut. Aber die wird trotzdem funktionieren, halt in anderen Situationen. Die wird defensiv ihre Aufgaben übernehmen und eine wichtige Reihe sein. Ich glaube, dass tatsächlich Fleischer, man hört, dass er im Sommer, was hört man nicht alles im Sommer, ne? Dass er an seinem Schuss gearbeitet hat. Der war nämlich letztes Jahr extrem schwach. Auch ein toller Spieler, schnell, spielintelligent, aber da kam halt auch wenig rum. Der steht natürlich unter Beobachtung. Und dann einer, der hier in Nürnberg vielleicht immer einen besonderen Druck hat, weil er halt irgendwie als 15-Jähriger stand dann in der Zeitung, der arme Kerl, dass der Mann NHL-Potenzial hat. wir wissen, dass er alle nicht, wir wissen alle, dass er nicht gedraftet wurde und dass er auch nicht mal in die Nähe eines Drafts dann irgendwie kam und seine Entwicklung halt dann doch nicht so ganz nach oben ging. Aber ich habe Roman Kechter gesehen. Der sieht das erste Mal aus wie ein junger, erwachsener Mann, der richtig durchtrainiert ist und austrainiert ist. Es sind natürlich alles, es ist Anfang August, kein Mensch kann dazu was sagen, aber er sieht anders aus als in den Jahren davor. Das ist schon mal positiv, aber der wird natürlich unter Druck sein, weil der wird neben Evan Barrett und Charlie Sherrard höchstwahrscheinlich spielen müssen. Und da hat er sehr, sehr gute Möglichkeiten. Evan Barrett relativ hoch gedraftet, U18 Weltmeister mit den USA, kommt aus dem National Program, war da immer Scorer, hat absolut spektakuläre Tore geschossen, hat auch so in Michigan, kann man mal googeln. Hochinteressanter Mann, der es da drüben eigentlich überhaupt nicht geschafft hat, der jetzt in der ECHL produziert hat, das erste Mal so richtig. Und also rein von seinem Potenzial absolut ordentlicher DL-Mittelstürmer. Und ja, wird man dann sehen müssen. Also ich finde, der Sturm ist tatsächlich überhaupt kein Problem, glaube ich, weil das sind vier Reihen, die alle relativ gleichmäßig besetzt sind. Das haben auch nicht alle DL-Clubs. Wie gesagt, der Sturm, das große Problem bei den Ice Tigers, und jetzt können wir es dann auch beenden, weil ich glaube, das hat jetzt schon sehr lange gedauert. Kein Problem, aber die Position, um die es einfach gehen wird, wenn Niklas Treutle zu seiner Form zurückfindet von vor 3 Jahren und Leon Hungeregger ein guter DEL-Backup sein wird, dann werden die Ice Tigers keine Probleme damit haben, in die Playoffs zu kommen. Dann ist vielleicht sogar drin, dass man, je nachdem, wenn man keine Verletzungen hat, wenn alles gut läuft, dann kann man sicher unter die ersten 6 kommen, weil ich bin wirklich von dem Potenzial für die Hauptrunde.
Ernsthaft? Top 6?
Ja. Ja, naja, du weißt doch, wie es läuft. Du hast irgendwie einen Lauf, irgendwie andere Mannschaften haben den nicht und sowas und plötzlich schnupperst du da dran. Aber Grundvoraussetzung ist, dass Niklas Treutle ein guter bis sehr guter DL-Torhüter ist. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das war er zuletzt nicht. Und wenn er so spielt wie die letzten 2 Jahre, dann glaube ich, dass die Ice Tigers natürlich auch Probleme bekommen werden, unter die ersten 10 zu kommen.
Ja, also das ist auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Was wird mit Treutle? Ich meine, die letzten 3 Jahre 3,44, 3,20, 3,17 die Gegentore und Fangquoten teilweise unter 90, teilweise knapp an der 90er Grenze.
Ja.
Das reicht nicht, ne? Also zumindest nicht als erster Torwart, ne?
So ist es, genau. Das ist die entscheidende Position. Bei allem anderen, das ist, ja, der eine wird mehr zeigen, als man ihm zugetraut hat, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist alles solide. Und dann kommt es einfach immer ein bisschen drauf an, wie man sich da so durch die Saison bewegt. Aber die Torhüter-Situation wird alles ändern. Ich glaube, dass diese Mannschaft eine gute Punkterunde-Mannschaft ist. Ich glaube nicht an ihr Playoff-Potenzial, weil dazu fehlt es eindeutig an Härte, da fehlt es eindeutig an Körperlichkeit. Das war die letzten 2 Jahre schon ein Problem. Und das hat man nicht gelöst. Aber darüber kann man sich ja dann unterhalten, wenn es dann März wird und sie dann tatsächlich dabei sind oder auch nicht.
Und im Vergleich zur vergangenen Saison müssen wir schon sagen, dass da, also klar, war dann am Ende vielleicht Welsh oder sehr wahrscheinlich nicht der Nummer 1 Verteidiger, den die Ice Tigers eben seit Eriksson gesucht haben und jetzt mit Bystrom deiner Meinung nach gefunden haben, aber er war halt auch verletzt und Ryan Stower war nach Superstart auch verletzt. Also kommt natürlich immer mit dazu, Verletzungspech nie gut, aber das waren halt dann schon in Sturm und Verteidigung 2 wichtige Spieler, die da einfach gefehlt haben. Und ich hatte so einen Eindruck, es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis sich dann zum Beispiel Hayden Shaw dann auch an die neue Rolle gewöhnt hat und dann eben andere da eingesprungen sind. Ich fand ganz interessant, dass du auch noch, weil ich habe vom letztes Jahr Saisonbeginn noch in Erinnerung, dass Stoa da zwischen Hede und Lobach gespielt hat und das auch ganz gut funktioniert hat. Und wir haben ja öfter mal drüber gesprochen, dass es sich dann doch Richtung Top 6 Importe plus Reimer und Schmölz und eben Bottom Six entwickelt hat bei den Ice Tigers. Ob dann vielleicht eben während der Saison auch mal so ein Leonhard dann eben in Anführungsstrichen hochspielt und das dann aufgerissen wird und es eben nicht diese junge vierte Reihe gibt. Wobei es natürlich auch, also jetzt mit U23 im Sturm, da Fleischer, Hede, Kechter, Leonhard zu haben. Lobach ist jetzt 23, also diese Spieler mit dem Potenzial sicherlich gut, aber ja, Potenzial ist eine und wie das dann reift, hat sich in der vergangenen Saison schon gezeigt, dass es auch ja, da vorangegangen ist dann bei den Spielern, die besser gescored haben. Aber ich denke, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, damit es dann wirklich erfolgreich wird. Und Top 6 bin ich auch erstmal skeptisch. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele gute Mannschaften oder wie viele Mannschaften, die sich Hoffnungen machen auf die Top 6 oder mehr auf Halbfinale, es gibt. Also, und dann wird es, wenn halt dann Nürnberg die positive Überraschung ist, dann muss es logischerweise auch irgendwie eine Mannschaft geben, die da halt rausrutscht oder eben eine negative Überraschung ist.
Ich glaube, dieses Jahr gibt
es ja, also nochmal, um das klarzustellen. Ja, natürlich. Das wird ja überall an jedem Standort wird das so sein. Und natürlich sage ich nicht, dass diese Mannschaft unter die ersten 6 kommt und das ist auch nicht meine Prognose. Aber das ist das, was diese Mannschaft, also davon bin ich absolut überzeugt, wenn alles normal und gut läuft, normal bis gut läuft, dann hat diese Mannschaft das Potenzial, da reinzurutschen. Dann ist es natürlich von den anderen Mannschaften abhängig. Ich bin zum Beispiel nicht so überzeugt davon, dass Straubing so wahnsinnig stark ist wie letztes Jahr. Sehe ich im Moment auf dem Papier nicht. Kann auch sein, dass es völliger Quatsch ist und mich im Oktober mich nicht mehr an diese Aussage erinnere. Aber ich bin von, also Köln ist herausragend, auf dem Papier.
Auf dem Papier,
und, ja. Genau, und dann sehe ich es jetzt in der Liga, sehe ich nicht bei jeder Mannschaft, aber das ist halt einfach der Sommer, ne? Wir wissen alle, wie das ist. Wir schreiben da alle die Porträts von den Neuzugängen und sowas und was dann da draus entsteht und wie sich es dann tatsächlich darstellt, dann wenn es richtig hässlich wird im November, Dienstagsspiele und. Da kann das ganz anders aussehen. Aber nochmal rein vom Punkterundenpotenzial glaube ich, dass diese Mannschaft mit diesen Entwicklungsmöglichkeiten, die sie immer noch hat, unter die ersten 6 kommen kann. Und ja,
dann freuen wir uns auf die Saison,
wo sie 12. werden.
Ja. Möglich. Ganz anderes Thema noch. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit kannst du auch gerne 2 Sätze beantworten. Ich habe irgendwo gelesen, da wird eine neue Halle gebaut oder soll oder es gibt so Pläne. Erzähl das mal schnell.
Ja, super, dass du mit dem Thema ums Eck kommst, weil das ja in meinem eigentlichen Job irgendwie gar nicht so unwichtig ist, weil wir da sehr, als Nürnberger Nachrichten, sehr nah dran waren. Wir wussten sehr früh von den Plänen. Also es geht im Prinzip darum, dass da das ganze Areal verändert wird.
Inklusive Fußballstadion, soll. Ne?
Alles genau, so, ne? Richtig. Natürlich geht es erstmal um das Stadion. Ne? Da soll jetzt endlich diese scheiß Laufbahn weg, der Unterhalt dieses Stadions kostet die Stadt wahnsinnig viel Geld. Das Geld würde man wahrscheinlich eher lieber woanders sehen. Die Stadt kann es aber natürlich nicht bezahlen. Der Club kann es auch nicht bezahlen. Und deswegen setzt man so auf diese ganz große Lösung mit Investoren, die dann alle aus dem Umfeld kommen, also Siemens Healthineers und wer da nicht alles mit dabei sein soll. Max Bögl, großes Bauunternehmen aus Neumarkt, die da mit drin hängen. Die sollen das ganze Ding finanzieren. Und das soll halt keine kleine Lösung sein, sondern es soll die ganz große Lösung sein mit Neubau der Arena, die dann auch woanders hinkommen soll. Also das Fußballstadion bleibt da, wo es ist. Die Arena rückt sogar ein bisschen näher. Das soll ein riesengroßer Sportcampus werden mit Medizin und allem drum und dran, was sich dann da ansiedeln soll. Klingt mega geil. Die Pläne sind mega geil. Was echt schwierig ist, ist halt dieses, was natürlich Marketing ist, dass das das nachhaltigste Stadion aller Zeiten werden soll, wenn man dann überlegt, wie viele Bäume da dann eventuell dann doch draufgehen. Das Gelände da ist sehr schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so laufen wird, wie Sie sich das vorstellen. Mal abgesehen davon, dass natürlich Neubauten dann auch nochmal ganz anders sind. Also mir fehlt es nicht an der Fantasie. In der Fantasie sieht es fantastisch aus, was da entstehen soll, auch mit einem größeren Eisstadion, das als Arena auch besser funktionieren soll, als Arena besser vermarktbar sein soll. Also da gibt es tatsächlich so Pläne, die noch nie geäußert wurden, aber wo es halt darum geht, dass man da auch wirklich die ganz großen Konzerte da dann hinbekommt und. Also ist wahnsinnig ambitioniert. Wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt hat, dann weiß man auch, dass tatsächlich offenbar die Finanzierung nicht das allergrößte Problem sein soll. Aber in dieser Zeit 2023 mit den Problemen, die die Welt hat, insgesamt ist es ganz schwer vorstellbar, dass da 2030 irgendwie dieses ganze Gelände so sein soll, wie das im Moment auf den Plänen aussieht. Jetzt wird das
aber das Datum, ne? Also wir reden jetzt nicht hier von den nächsten 2-3 Jahren wird abgerissen, neu gebaut, sondern
das Ende des Jahrzehnts wird dauern. Genau, ja? Okay. Richtig. Ja.
Also ich finde es komisch, weil die Halle ist ja sogar im neuen Jahrtausend erst gebaut worden. Ne? Ist ja jetzt gar nicht, dass sie so alt sei, ne? Aber gut.
Ja, aber von den Vermarktungsmöglichkeiten ziemliche Katastrophe. Also auf lange Sicht muss ich da was tun und mit Umbau geht gar nichts, sondern das wird neu gebaut werden müssen, aber ja. Also es ist keine Zukunftsmusik. Diese Musik wird schon relativ laut gespielt, aber nur halt in Zimmern mit geschlossenen Räumen im Moment.
Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Wir bleiben bei Musik und gehen zu den One-Hit-Wonders über. Jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Musik, sondern aus dem Eishockey. Wir haben ja vor einiger Zeit mal über drei Spieler gesprochen, die so ihr Potenzial vielleicht nicht ganz ausgeschöpft haben. Ich kann mich noch an Eckmeier, Peppi erinnern. Bernd hatte, glaube ich, Kasper mit dabei. Mhm. Und Sebastian, was war gleich nochmal deiner? Habe ich vergessen, muss ich sagen. Hatten wir vor kurzem mal besprochen, aber.
Thomas Greilinger
wurde mir gesagt. Greilinger, genau.
Ich selber weiß es gar nicht mehr, ja. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich da überhaupt dabei war.
Und wir haben uns gedacht, so One-Hit-Wonder wäre vielleicht auch mal ganz schön, um drei Namen oder vielleicht auch mehr rauszukramen von Spielern, die irgendwie so eine Megasaison hatten und dann vielleicht jetzt nicht komplett abgetaucht sind, aber da nicht mehr angeknüpft haben. Und nachdem ihr jetzt schon wirklich sehr, sehr viel gesprochen hat, würde ich mir da mal erlauben, den Anfang zu machen. Und habe natürlich, wie Sebastian hier jetzt bin, auf Håkan Chevalier bin ich nicht gekommen, aber vielleicht dann nach Håkan Chevalier der zweitbeste Eishockey-Name, Fernando Pisani, Edmonton Oilers 2006. Geiler Name, finde ich allein schon mal. Fernando Antonio Pisani. Steht jetzt in seinem Wikipedia-Eintrag, steht jetzt nicht Italo-Kanadier, aber Pisani, da muss ja auch irgendwie was Italienisches mit dabei sein. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht in einer Mannschaft 2005, 2006, das war die Saison nach dem Lockout, die so nah dran war, als kanadisches Team in Stanley Cup zu gewinnen, wie dann kaum mehr eine. Gut, Vancouver Canucks 2011, das waren auch 7 Spiele, aber die Oilers damals in 7 Spielen verloren gegen die Carolina Hurricanes, wo ich tatsächlich dann in dem Fall schon mehr Sympathien einfach für die Oilers hatte mit dieser Mannschaft, die im Finale schon 1-3 hinten war und dann nochmal ausgeglichen hat und dann doch verloren hat in 7 Spielen, war nicht ganz so einfach in den Playoffs, weil sie im ersten Spiel, wenn ich mich recht erinnere, der Goalie Dwayne Rolison verletzt hat und dann die schon eben 3-1 hinten waren. Aber Pisani hat überragende Playoffs gespielt damals und unter anderem bei 1-3 Rückstand, glaube ich, war es, oder zumindest in einem Serious Clincher hatte Carolina Überzahl und Pisani schießt dann in Unterzahl sogar, und das war das erste Mal im Stanley Cup-Finale, dass ein Spieler in Unterzahl den Game-Winner in der Overtime geschossen hat und das auch noch eben mit dem Rücken zur Wand. Also wenn die das Spiel verlieren, dann hat eben Carolina den Stanley Cup Pisani getroffen und hat eben dann in den Playoffs insgesamt 14 Tore geschossen, was so ungefähr sein Wert normalerweise in der Regular Season war. Also einfach sensationell. Das war jetzt nicht nur die Saison von ihm überragend, sondern eben die Playoffs, dieser eine Run. 24 Spiele, 14 Tore. In der Regular Season hatte er da 18. Das war sein Bestwert. Hat nie die 20 Tore geknackt und ist eben danach dann auch. Gut, das war eben dann die eine Saison mit den Oilers. Chris Pronger natürlich in der Verteidigung da mit dabei, der größte Name. Die Mannschaft dann ziemlich auseinandergebrochen und in den nächsten Jahren dann nicht mehr so erfolgreich gewesen, dann nicht mehr so weit gekommen. Was sind so die anderen großen Namen gewesen? Alešemský finde ich auch sensationell. Tscheche im Sturm. Weil es auch so im Sturm finde ich jetzt Horkov, Stoll, Smith, neben Pisani vielleicht da so die bekannteren Namen, aber jetzt auch keine absoluten Superstars. Eben der Star Chris Pronger in der Verteidigung und ein Fernando Pisani, der eben richtig gerockt hat. Übrigens auch interessant in dieser Mannschaft, Jussi Markkanen war im Staff damit dabei, bei den Torhütern, hat sogar in der Hauptrunde die meisten Spiele gemacht mit 37, der Vater von Juhu Markkanen, der vor ein paar Jahren bei den Eisbären Berlin war. Also Fernando Pisani für mich so ein One-Hit-Wonder und irgendwie auch diese Mannschaft der Oilers. Ich meine, das war so eine Zeit, wo ich noch fast jedes Playoff-Spiel gesehen habe, dann auch live in der Nacht, zumindest auf jeden Fall dann ab Conference-Finale und Stanley-Cup-Finale jedes Spiel komplett irgendwie so Verrückte noch dabei wie Ruffy Torres, der dann erstmal irgendwie im ersten Wechsel 3-4 Hits gefahren hat und alles zerstört hat und erstmal die Fans eben dann hinter der Mannschaft versammelt hat. Schöne Erinnerung finde ich auch, weil diese Oilers damals irgendwie mich schon auch gepackt haben, so die Jahre eben um diesen Run ins Stanley Cup Finale. Mein One-Hit-Wonder, Fernando Pisani.
Bei mir würde der Übergang ganz gut passen. Aber finde ich auch sehr schön. Tatsächlich ist, also Vizemeister oder die, die das Stanley Cup Playoff-Finale verlieren, geraten ja extrem schnell in Vergessenheit. Aber das ist tatsächlich auch eine Mannschaft, an die ich mich auch gerne erinnere. Also ist ein schönes Beispiel. Und wer ist das große Vorbild von Fernando Pisani? Ja, John Drews, genau.
Ja, das jetzt weiß nur, man ja.
vielleicht stimmt es auch nicht, aber die Parallelen sind unübersehbar. John Drews aus Peterborough wurde 1985 von den Washington Capitals in der zweiten Runde an 40 gedraftet. Und dann bin ich mal nach unten gescrollt, beziehungsweise habe die Parameter verändert in diesem Draft und habe mal nachgesehen, wie er denn in diesem Draft abgeschnitten hat. Und durchaus absolut in Ordnung, also zweite Runde an 40 gedraftet. Was kann man da erwarten? In diesem Jahrgang ist er nach Punkten und NHL-Karriere die Nummer 21. Also er hat weitaus mehr performt, als man das hatte erwarten können. Vergisst man ja auch immer schnell, dass von den Second Roundern und dann höher, dass da halt nur die wenigsten so richtig ganz große Karrieren haben. Er hatte eine sehr solide NHL-Karriere mit insgesamt 10 Saisons, aber halt mit einem absoluten Ausreißer. 89-90, zweite Saison, die er für die Washington Capitals hat spielen dürfen, irgendwie in der Punkterunde, so irgendwas um die 40 Spiele, musste er aber damals auch bei den Baltimore Skipjacks spielen im Farmteam. In den Playoffs hat man ihn dann gebraucht, weil weiterer wunderbarer Name, die könnten auch zusammen in der Pizzeria oder Eisdiele aufmachen, Dino Cicerelli. Cicerelli und Pisani, Best Ice Cream, World's Best Ice Cream. Der war jedenfalls verletzt und das war ja der große Offensivstar der Washington Capitals Ende der 80er Jahre. Sehr guter NHL-Spieler. War eben verletzt zu Beginn der Playoffs und dann musste John Drews ran. Und John Drews hat abgeliefert wie nichts Gleiches. 15 NHL-Spiele in den Playoffs damals. Es ging bis ins Halbfinale. 14 Tore, also 15 Spiele, 14 Tore, 17 Punkte insgesamt. Er hat dann noch 6 weitere Saisons gespielt in den Playoffs. Er hat da noch 3 Tore geschossen dann danach. Also John Drews war ein Fourth-Liner mit so ein bisschen Offensivpotenzial, hat wirklich ordentliche Zahlen abgeliefert, Winnipeg, LA, Philadelphia. Aber jedes Jahr, wenn die Washington Capitals in die Playoffs kommen, wird er irgendwie von einem lokalen Sender interviewt. Da hat er sich dann auch schon mal drüber beschwert, dass man sich nur an ihn erinnert aufgrund dieser einen Saison. Und er hat auch viel mehr geleistet, aber das bleibt halt allen in Erinnerung. Und das war übrigens Clubrekord bei den Capitals, diese 14 Tore bis 2018. Keine Ahnung, was da passiert ist 2018 mit den Capitals.
Weiß ich auch nicht. Da kam ja kurz Netz auf und hat alles kaputt gemacht. Und ist trotzdem nicht MVP geworden, skandalöserweise.
Ja, aber ist es nicht unfassbar? Der hat den Clubrekord von den Washington Capitals gehalten bis 2018. John
ja. fucking Ja, gut, Bruce. Ich meine, die hatten ja nicht so viele Jahre mit relativ vielen Playoff-Spielen. Ne? Das muss man auch so sagen. Wenn du immer in der ersten oder zweiten Runde rausfliegst, dann ist das auch schwierig.
Aber durchaus ein Spieler, der relativ viele Tore geschossen hat. Aber du hast recht, viele davon eben auch in der Regular Season.
Ja, aber es ging ja um eine Saison.
Das stimmt. Und dass Sebastian was kann, dass er einfach richtig was kann, sieht man daran, dass John Drews eben nicht nur bei den Capitals und bei anderen NHL-Clubs und unter anderem auch bei den Phoenix Roadrunners und den Baltimore Skipjacks gespielt hat, sondern Sebastian?
Ja, und wunderbar, vielen Dank für diese Rampe, weil ich habe eine Obsession, glaube ich, für Spieler, die irgendwann bei den Wedemark Scorpions gespielt haben. Ich glaube, dass du tatsächlich, also ernsthaft, wenn irgendwann doch nochmal ein gutes Buch, das kann ich natürlich sagen, weil ich mich damit selber beleidige, über die deutsche Eishockey-Liga geschrieben wird, dann muss es ein Buch sein über die Wedemark Scorpions und diesen Wahnsinn, den die da abgezogen haben Ende der 90er Jahre. Und einer dieser Spieler ist eben auch John Drews, der da gespielt hat. Noch so halb okay. Und dann ist er gegen Ende seiner Karriere nach Augsburg weitergewechselt. Da hat er dann 12 Spiele insgesamt gemacht, hat in diesen 12 Spielen 2 Tore geschossen. Ich habe mal nochmal genauer nachgeschaut, da musste ich dann, es ist jetzt nicht wirklich die beste Quelle, aber ich bin in so einem IV-Forum, bin ich vor.
Foren sind sehr gute Quellen. Komm, Sebastian, Foren.
Dass er bis Ende Oktober in Augsburg gespielt hat, dann war er November, Dezember, Januar in der Heimat, hat irgendwie den Vertrag aussetzen lassen, hat sich von seiner Frau scheiden lassen und kam dann im Februar wieder. Finde ich überragend, aber er war wohl offenbar durch, weil das war immerhin der IV, der mit Vostrikov und Maslenikov und vor allem Also ernsthaft, einer der drei Top-Spielmacher in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga ist Peter Larsson, der damals für die Augsburger Panther überragend war. Und nicht einmal das hat was dran geändert, dass John Drews seine Karriere mit 2 Toren aus 12 Spielen beendet hat. Also ja, also sehr viel mehr One-Hit-Wonder geht eigentlich nicht, es sei denn der Bernd.
Wobei wir John Drews natürlich auch nochmal in die bisschen Hockey-Fankurve und alle dann natürlich auf Social Media und so weiter weiterspielen. Wer damals die Augsburger Panther nochmal genauer verfolgt hat, kann uns natürlich da gern dazu ein bisschen Rückmeldungen geben, die wir dann mit in die nächste Sendung nehmen zu diesem One-Hit-Wonder John Drews. Bernd.
Ja, ich habe mir so den genommen, der, glaube ich, in den vergangenen Jahren in der NHL so das Paradebeispiel für ein One-Hit-Wonder war, nämlich Andrew Hammond, genannt der Hamburglar. Erinnern wir uns, wir reden über die Saison 2014, 2015. Der Kollege Hammond war eigentlich gar nicht als wirklich NHL-Spieler eingeplant. Im Tor der Ottawa Senators stand nämlich Craig Anderson und ein damals noch relativ junger Robin Lehner. Und ja, mit den beiden wollte man so in die Saison gehen. Und dann gab es ein Problem, dass die beiden sich verletzt haben. Also wirklich beide. Und dann kam Herr Hammond am 18. Februar 2015, kam er ins Tor. Man hat nichts mehr erwartet, denn Ottawa war relativ weit von den Playoffs weg. Und das war so, ja gut, komm, jetzt sind noch die beiden Torhüter weg, dann trudelt die Saison hier so irgendwie aus. Und dann haben wir mal wieder in Ottawa eine Saison ohne Playoffs und dann gucken wir den anderen zu. Ja, dann hat Herr Hammond sich aber dazu entschieden, direkt im allerersten Spiel gegen die Montreal Canadiens, was ja so ansatzweise ein Derby ist, 42 von 44 Schüssen zu halten. Und danach hat er einfach auch gar nichts anderes mehr gemacht. Nämlich der Kollege hat einfach in seinen ersten 12 Spielen, übrigens ewiger NHL-Rekord, in seinen ersten 12 Spielen nie mehr als 2 Gegentore kassiert. Und am Ende der Hauptrunde hatte er also 24 Spiele gemacht, weil es war ja kein anderer mehr da. Und von diesen 24 hat er 21 gewonnen, 2 noch gepunktet und nur 1 einziges verloren. Deutlich unter 2 Gegentore pro Schnitt, fast 95% Fangquote. Er hat danach Stimmen bekommen für Vezina Trophy, Hart Trophy sogar, obwohl er ja, wie gesagt, nur diese 24 Spiele gemacht hat. War die absolute Legende, weil es dann auch noch zum Ritual wurde, dass er nach jedem Sieg einen Hamburger, also nicht wirklich gegessen hat, aber die Hamburger wurden halt aufs Eis geworfen. Und er war halt der große Star. Auf einmal war alles super und danach ging eigentlich gar nichts mehr. Er ist dann in der Saison danach, hat er noch 24 Spiele gemacht, was man dann noch als halbwegs okay bezeichnen kann. Dann kam noch 6, dann kam noch eine Saison mit einem einzigen NHL-Spiel und danach ist er innerhalb von 4 Jahren zu, ich zähle auf, Colorado, Buffalo, Minnesota, Montreal und New Jersey gewechselt. Immer hin und her, keiner konnte was mit dem anfangen. Er hat für diese ganzen Clubs insgesamt noch 12 Spiele gemacht und mit 34 Jahren seine Karriere beendet. Also wirklich verrückt. Der Mann hat quasi 2,5 Monate lang oder 1,5 Monate lang alles gegeben, war vielleicht der beste Torwart der Welt in dem Moment, hat wirklich Ottawa quasi alleine in die Playoffs geführt, hat vorher nichts gerissen und nachher nichts gerissen. Und das ist für mich der Inbegriff des One-Hit-Wonders.
Ja. Torhüter, die Hamburger vom Eis nehmen, um sie zu essen und Spieler, die ja, ihre DL-Karriere unterbrechen, genau, um sich scheiden zu lassen in der Heimat. Wir reden nicht über Eishockey, glaube ich. Nein.
Aber ich muss ganz kurz sagen, mit dem Hamburger, das habe ich jetzt extra nochmal nachgelesen, das kam aber nicht erst in Ottawa, sondern er war vorher, jetzt habe ich mir natürlich den Namen nicht aufgeschrieben, bei einem College-Team, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest bei einem Art Ausbildungsteam und dort hieß das Maskottchen irgendwas mit Hamburger, glaube ich. Und weil er so gut war bei diesem Team und dann hieß es immer, er hat die Pucks gegessen, wenn er ein Spiel gewonnen hat, dann ist er da schon der Hamburger genannt worden. Und dann ist er nachher bei Ottawa, als er dann diese anderthalb Monate hatte, hat er einen 1.000-Dollar-Gutschein von McDonald's überreicht bekommen. Ne? Damit er die nächsten Monate einfach trotzdem immer weiter Hamburger essen.
Oh Gott, das wäre das schlimmste Geschenk, das man mir machen könnte.
Ja, 1.000-Dollar-Gutschein für McDonald's für einen Leistungssport. Das ist auch geil, ne? Naja, gut. Aber ich habe da noch, ich weiß nicht, ob wir noch weit, ich muss noch einen Namen zumindest erwähnen, Jim Carrey, auch krass, auch Washington, hat 96 die Vezina Trophy gewonnen, ist im Jahr danach von Kölzig verdrängt worden und dann kam er gar nicht mehr auf die Beine und hat auch relativ schnell die Karriere beendet. Also auch, das finde ich auch krass, weil ja, Hammond war jetzt auch natürlich eine Geschichte, aber das war jetzt auch eine Geschichte über 1,5 Monate oder so, ne? Aber Carrey war halt wirklich 2 Jahre dann richtig gut und 1 Jahr überragend und dann war auch ganz schnell beendet. Und wenn ich mir noch einen Deutschen reinschmeißen darf, kleine Diskussion zwischen euch, will ich nämlich anregen, ist Christoph Gavlik so einer? Ich habe mir nämlich mal geguckt, in der Saison 9-10 für Frankfurt 20 Tore, 28 Vorlagen und danach nie mehr über 12 und sogar 11 Saisons nicht mal mehr zweistellig getroffen. Es hat natürlich das entscheidende Tor zur Meisterschaft gemacht, weil er in den Playoffs dann nochmal gut war mit Ingolstadt. Aber er war natürlich nie mehr einen Spieler, der auch nur andersweise in Punkt pro Spiel rankommt und sowas macht wie 20 Tore. Also eine überragende Saison und sonst alles so, boah.
Ja, es ist ein Sie bisschen schade, dass wir nur NHL-Spieler haben. Deswegen war das jetzt schön, dass du den noch erwähnt hast. Da hätte man sich noch ein bisschen reinfuchsen können. In der NHL gibt es natürlich auch ganz viele, die dann halt einfach mal das Glück hatten, mal neben Wayne Gretzky zu spielen oder halt irgendwie sowas. Da gibt es dann auch noch ein paar. In Pittsburgh gibt es da ganze Mannschaften, die von Mario Lemieux profitiert haben, so Rob Brown und sowas. Mein Runner-up, um die Gavlik-Diskussion einfach komplett
Keime zu
abzubrücken, weil ich da keinen Take dazu habe. Aber trotzdem, ich finde es schön, dass ein DL-Spieler auch noch erwähnt wird. Mein Runner-up war Gary Lehmann. Warum? Weil er natürlich auch bei den Hannover Scorpions dann irgendwann gespielt hat. Und weil man mit dem bei Pak Doku so richtig angeben kann, weil der Typ nämlich einfach mal 54 Tore für die Toronto Maple Leafs geschossen hat, zu einem Zeitpunkt, wo in dieser stolzen Franchise das noch gar nicht so viele geschafft haben. Nämlich davor nur einer. Gary Lehmann, auch geiles One-Hit-Wonder, kann man auch nochmal die Karriere so ein bisschen nachverfolgen.
Was mit William Karlsson? Erinnert ihr euch das allererste Vegas-Jahr? Der Typ macht 43 Tore und danach aber nie wieder
auf 25. Der kommt auch immer und.
Allerdings hat er jetzt 11 in 22 Playoff-Spielen geschossen und nicht ganz unentscheidend dafür, dass sie Meister geworden sind. Aber wenn wir überlegen, was Karlsson galt ja vorher als nicht so ein Dollarmann, sonst hätten sie die wahrscheinlich gar nicht bekommen. Da macht er 43 Tore, kriegt einen dicken Vertrag und dann kommt nichts mehr. Also nichts.
Und wer auch immer genannt wird, sind wir jetzt auch weg von der DL natürlich, aber Jimmy Carson, der im August 88 Teil des Gretzky-Trades war. Also das war wirklich dann, also heißt auch immer The Other Guy in dem Gretzky-Trade. Genau. Und eben damals, glaube ich, der erste Teenager neben Wayne Gretzky war, der 50 Tore geschossen hat, also der erste neben Gretzky, 37 Tore in seiner Rookie-Saison und dann genau in seiner zweiten Saison 55 Tore, Rekord für einen Spieler aus den USA bis dahin und eben als Teenager die 50 Tore geknackt und dann, wenn man sich die Statistiken anschaut, eben, also gut, hat dann für die Oilers 49 geschossen und dann schauen wir die 20, 30 geknackt, aber eben die Frage ist immer, was erwartest du eben nach so einem brutalen Start in die NHL oder eben nach so einer brutalen Saison und was kommt dann raus? Insofern, also auch bei Gavlik, dann kannst du auch mal sagen, ja gut, andere Rollen und was halt auch immer eine Rolle spielt, ist eben, wie auch Sebastian gesagt hat, Partner in der Reihe. Also Jonathan Chichu gilt ja auch als One-Hit-Wonder, weil er halt neben einer brutalen Thornton-Saison halt einfach alles reingehauen hat, was ihm Thornton aufgelegt hat und dann danach halt nicht mehr so zumindest. Also wenn du halt mal irgendwie 50 Tore knackst, wirst du halt dann daran gemessen.
Ja, aber ich finde trotzdem auch so, Carson ist was anderes, weil ich finde, wenn du mehrere Saisons mit irgendwie 40, 50, 30 Toren, das kann man immer noch sagen, okay, du bist nie wieder an diese überragende eine Saison, vielleicht nicht an die Erwartung herangekommen, weil die überragende Saison schon so früh kam, aber es ist trotzdem was anderes, finde ich, wenn du über Jahre dann viele Tore schießt. Aber Hammond zum Beispiel, der hat halt 2 Monate gehabt und danach war es vorbei. Und das finde ich ist dann schon eher
One-Hit-One. Auch da natürlich gerne bei Twitter, sonst wo in der Bissl Hockey-Fankurve, eure One-Hit-Wonders, was sind so die Namen, die euch hängen geblieben sind? Vielleicht auch aus DL-Zeiten, dann haben wir da für die nächste Sendung nochmal so ein paar, die wir aufgreifen können. Sebastian, danke, dass du mal wieder hier im Roundtable mit dabei warst. Ein bisschen mehr über die Ice Tigers und über Konstantin Braun hättest du schon erzählen können, finde ich. Also musst du dich nicht zurückhalten, wenn du hier bist. Überhaupt nicht.
Ja, bin ich auch.
Also bist hier keiner wird.
Meister werden die. Meister. Die werden Meister.
DEG Halbfinale Ice Tigers Meister. Alles klar. Das wird die anderen auch freuen, ne?
Ja, dann noch mit München-Mannheim noch ein Halbfinale, Berlin gegen Köln. Ich glaube, Straubing-Wolfsburg auch noch, haben wir einfach 6 Halbfinals dieses Jahr. Das
ist
auch
nicht schlecht. Eigentlich bräuchtest du 7. Ja, dann wären alle dabei.
Dann wären alle dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob Augsburg auch ins Halbfinale kommt.
Das sind die einzigen, die es nicht schaffen.
Ja. Das war der Roundtable. Vielen Dank an Sebastian Böhm und natürlich auch an Bernd Schwickerath. Danke dir.
Aha.
Das Quiz, das du vor...
Wenn ich irgendwie schon eingepreist oder was?
Vielen Dank. Grüße nach hier, sonst was.
Ja, auch. Ja, auch vielen Dank, Herr Fetzer.
Danke fürs Zuhören. Toll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.